Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Deutschland ist Europameister!
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut. Ja, so.
Wir hatten, glaube ich, noch nie eine so themenvollgepackte Sendung von Abteilung Europameister, von Abteilung Basketball generell vielleicht. Wir haben so viel zu besprechen heute. Und ich möchte einfach starten, auch wenn wir ihn als Thema hatten in den letzten Wochen, so oft und so oft positiv, aber mit der Meldung, wo sich die Anzeichen verdichten, dass sie wahr ist, auch Basket News verkündet, Andi Obst unterschreibt für 3 weitere Jahre beim FC Bayern Basketball. Es rankten sich viele Gerüchte um seinen Abgang. Man muss immer dazu sagen, dass es in der Vergangenheit auch schon Meldungen gab von ähnlichen Portalen, wo sich dann im Nachhinein doch herausgestellt hat, es war so nicht. Aber zumindest sieht es so aus, als würde Andi Obst bei den Münchnern bleiben. Wir kommen gleich noch zur Nationalmannschaft, keine Sorge. Wir kommen gleich noch auch zur Euroleague, keine Sorge. Aber erstmal das als kleiner Kickoff, Peer, als eine Nachricht, die, glaube ich, den deutschen Basketballfan freuen muss.
Ja, ich habe mich da schon zu geäußert. Ich freue mich, ich finde es super, ich bin sicher, er ist happy, ich bin sicher, er wurde fürstlich entlohnt, zur richtigen Zeit, richtiger Ort, alles perfekt. Aber ich als deutscher Basketball-Fan bin auch immer stolz darauf, wenn wir Exportschlager sind oder bleiben. Und da das, ich sag mal, makrowirtschaftlich bei uns gerade problematisch ist, bin ich zumindest stolz, wenn wir unsere deutschen Basketballer in die weite Welt hinausschicken und sie sonst wo spielen. Aber ich nehme auch den FC Bayern München. Also, Andi ist happy, ich bin happy. Das ist das Gleichnis, was ich hier aufziehen würde.
Und mit Andi Obst als schon mal eine Personalie für die nächste Saison wird die Teamplanung natürlich auch sehr viel einfacher, beziehungsweise man hat schon mal einen massiven offensiven Baustein, um den herum man das Team dann aufbauen kann. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Jetzt beschäftigen wir uns mit dem, was diese Woche passiert ist in Basketball Deutschland. Die deutsche Nationalmannschaft war unterwegs in der Qualifikation. 2x gegen Kroatien. Du hast dich um das erste Spiel gekümmert, gemeinsam mit Benny. Ich war beim zweiten Spiel in Bonn. Beides enge Spiele gegen wahnsinnig gute Kroaten, gegen wahnsinnig gut besetzte Kroaten, vor allen Dingen in der Spitze. Die erste Lektion, die wir gelernt haben, und vielleicht sollte ich nicht so überrascht sein, wie ich es war, Dario Šarić ist immer noch fucking gut, ey.
Du hast es gesagt. Es kommt einem vor, als wäre er 37. Und was ist er? 32 oder
31,
so? 31. Ja, das ist krass. Also, ich bin so geflasht noch vom letzten Viertel des zweiten Spiels, dass das erste Spiel irgendwie so in unglaublich weite Ferne gerückt ist. Das war ein guter oder bis sehr guter Auftritt der deutschen Mannschaft, gerade so, was für mich den Einsatz und generelle Dinge anging. Es sind einfach Fehler passiert und du hast 93 Punkte zugelassen oder wie viel das waren und du verlierst einfach als gute Mannschaft gegen eine nochmal bessere Mannschaft. Eine Mannschaft, die wahrscheinlich, wenn man sich das Fenster so anguckt, zu dem Zeitpunkt am besten aufgestellt war. Sie werden wahrscheinlich so ziemlich jede andere Mannschaft geschlagen, für meinen Geschmack, in der Leistung. Über 3/4, über 50% Dreier getroffen und ja, Deutschland das erste Mal unter Druck nach dieser Niederlage in Kroatien. Und dann fahren sie nach Bonn. Und dann erleben wir meiner Meinung nach das spektakulärste deutsche Fensterspiel aller Zeiten.
Oh, wow. Oh. Deutschland-Israel mit Maxi Kleber nach Lob von Dennis Schröder. Kommt das nicht in die Verlosung?
Für mich ist es so, es ist so die Voraussetzung. Es ist dieses, wir sind jetzt Welt- und Europameister. Jetzt ist dann die Fallhöhe natürlich noch größer für diese Fenstergeschichten. Es ist ein komischer Modus. Und du bist 3/4, kommst du nicht über den Hügel und dann passiert das. Und dann für mich auch, das ist so ein Spiel, da würde ich am liebsten über 6-7 Spiele einfach in, da würde ich einfach alle durchgehen, die Helden dieses.
Ja, lass uns das machen. Also, wir haben die Zeit.
Ich wüsste gar nicht, bei wem ich anfangen sollte. Machen wir es bei Johannes Thiemann. Johannes Thiemann macht 24-12, kommt angereist. Wir brauchten jeden Zentimeter Thiemann. Das erste Viertel war eins der besten Thiemann-Spiele, die wir je gesehen haben. das Spiel von ihm insgesamt war so gut, dass die Ängste einer Center-Diskussion über die alte Garde gegen die neue Garde für eine potenzielle WM nächstes Jahr wieder aufgebrochen sind. Zwischen mir und Lukas Feldhaus, die wir dachten, das ist durch. Also Thiemann war letztes Jahr beim Gewinn der Europameisterschaft sporadisch in Spots wichtig, einfach mal als Dimension ihm den Ball zu geben am linken Block, und er operiert für dich in diesen Spielen, wo es so zäh und so schwierig war für die deutsche Offensive, Würfe zu generieren. Das, was wir gestern von ihm gesehen haben, oder was wir in diesem letzten Spiel von ihm gesehen haben, war quasi, für mich war Peak Thiemann. Also ich weiß nicht, ob sogar diese 15 Spiele nach dem WM-Sieg für Alba Berlin, wovon wir jetzt mal ausgehen, da wurde er zum Million-Dollar-Player und da hat er nochmal auch einfach gesagt, okay, das mache ich jetzt jedes Spiel, das bin ich jetzt so. Er war besser als das. Er hat für mich variantenreicher gescored. Er hat für mich im vierten Viertel die Stops, die er defensiv bekommen hat. Ich habe Moves von ihm gesehen, Finishes gesehen, die ich von ihm noch nicht gesehen habe, auch wenn er die ersten zwei daneben gelegt hat im Spiel. 24 und 12 in dem Ding aus Japan reingeflogen. Zwei Spiele in zwei Tagen. Oder drei Tagen. Basti, also da schon mal angefangen.
Brutal hohe Usage Rate. Auch super interessant, dass Alex Mumbo ja so eine klare Idee davon hat, wie sein Spiel laufen soll, und Johannes Thiemann vermeintlich ein Spieler ist, der da so gar nicht reinpasst oder kaum reinpasst. Natürlich mit seinem defensiven, mit der Art, wie er verteidigt, mit diesem Hedgen und diesem aggressiven Rausgehen und der Fußgeschwindigkeit beziehungsweise dann auch der Variabilität am defensiven Ende, ja. Offensiv hat man das Gefühl, jetzt so ein klassischer Post-Up-Center ist nicht wirklich das, was Alex Mumbu haben möchte. Und dennoch hatte man das Gefühl, bei diesem zweiten Spiel wurde so ein bisschen das Sicherheitsglas gebrochen und gesagt, nein, wir sind ab Minute 1 bei Thiemann im Low-Post und egal, was da runter geht, es wird was Gutes dabei rauskommen. Ich habe im Rahmen dessen nach dem Spiel mir überlegt, Johannes Thiemann ist vielleicht einer der Spieler aus meiner Sicht mit der größten offensiven Skill-Entwicklung in diesem deutschen Basketball-Kontext, den wir überhaupt gesehen haben. Denn ich bin einfach mal so ein paar Zahlen durchgegangen. Ne? Angefangen bei Bose Bamberg, da hat er natürlich relativ wenig Spielzeit gehabt. So richtig im Fokus dann 2016, 2017 bei Ludwigsburg. Auch da schon viele Post-Up-Situationen für ihn. Das war sein meistgenutzter Playtype. Unterdurchschnittliche Effizienz. 17, 18. Unterdurchschnittliche Effizienz, leicht besser. 18, 19 bei Alba Berlin. Immer noch leicht unterdurchschnittlich, aber jetzt kommen wir schon langsam in den hohen Bereich. Und es gibt einfach so eine Steigerung von Jahr zu Jahr bis in sein letztes Euroleague-Jahr, wo er, was die Effizienzwerte angeht, der zweitbeste Post-Up-Spieler dieser Euroleague-Saison ist, was sein eigenes Scoring angeht und auch was die Offensive aus Post-Up-Situationen mit ihm angeht. Eine Fähigkeit, Per, wo man immer den Eindruck bekommt, Post-Ups ist etwas, was man, wenn dann sehr, sehr jung lernt, ne, also was so eher selten spät dazukommt in der Karriere eines Basketballers. Normalerweise ist es eher der Dreier. Das ist bei Thiemann ja auch was er hinzugefügt hat. Und jetzt geht er in so ein Fenster rein, verteidigt von einem Dario Šarić, wo man jetzt sagen kann, okay, ist das wirklich so ein überdurchschnittlicher Verteidiger noch? Er hat zumindest die Länge und die Größe. Verteidigt auch von einem Michail Rusic, der eins der besten Defensivtalente auf der Welt ist, auf der 5. Und der nimmt die auseinander. Er nimmt sie auseinander. Und es wirkt so, wie du schon gesagt hast, unstoppbar, weil es eben nicht nur Power ist und nicht nur der eine Move und nicht nur ein Dropstep, sondern es ist einfach alles. Er hatte einen Dirk Nowitzki Flamingo dazwischen drin in diesem Spiel 2 gegen Kroatien.
Es ist, also nochmal, ich kann nicht glauben, dass er so aussah, physisch auch einfach. Also so rund, wie er sich bewegt hat. Ich weiß nicht, ob diese 3 Monate, die er sich quasi schon musste wegen seiner Gehirnerschütterung, ob die für seine Beine gut waren, für seinen generellen Körper, für sein generelles Körpergefühl gut waren, aber das war ein unfassbarer Auftritt. Ich weiß gar nicht, wo du weitermachst. Bei wem willst du weitermachen? Oder willst du noch? Ja. Ich würde sofort zu das Silber springen, einfach. Also ich würde, das Silber, was ist das für ein Spiel, Mann?
Das Silber kommt rein, hat 9 Offensiv-Rebounds in dieser Partie.
Ja, und ist für mich Teil dieses, also ich glaube, was ich vorschieben muss, was ich eigentlich hinten raus erzählen wollte, ist für mich allem übergeordnet die Adjustments oder das große Adjustment von Coach Mumbrou. Also das, was ihm vielleicht als Interviewpartner fehlt, hat er noch als Brillanz aufblitzen lassen. Sie verlieren das erste Spiel, weil es ist so ein Fenster und Coach Mijatovic hat Kroatien einfach perfekt eingestellt. Es ist auch im Zweifel eine dankbare Aufgabe. Du hast glasklar Rollen, deine Rollenverteidigung und du trittst mit einer Verteidigungsart an. Du switcht einfach alles. Mhm. Also Kroatien switcht einfach alles und die Scram-Switches waren schon von extrem hoher Qualität. Also die Switches hinter den Plays. Du hast das perfekte Personal dafür. Also du hast die Nakicis, du hast die Rusic sowieso, du hast Bosic, also du hast große Spieler auf allen Positionen, die alle physisch sind. Du hast im Zweifel mit Smith einen super physischen, der dein kleinster, in Anführungszeichen kleinster Spieler ist, der aber unglaublich groß spielt. Und du sagst einfach, wir nehmen alle Actions weg. Also wenn du dieses, das ist so manchmal so ein Spiel, du kommentierst das und denkst dir, ja, es fehlt die Ballbewegung. Warum kriegen wir keine Rolls? Wo ist die Offensive gemeinsam? Die ist natürlich nicht existent, wenn der Gegner einfach alles switcht. Aber du hast eine klare Idee. Und auf der Gegenseite, für mich, du gibst zweimal über 90 ab gegen Kroatien, einfach weil du über 7/4 versuchst, dein ganz normales defensives Konzept zu spielen. Und du hast ständig Fehler drin. Also, du hast, glaube ich, 4-5 Pick-and-Roll-Verteidigungen. Du gehst manchmal drüber. Ein Teammann hatcht manchmal. Ein Kratzer hatcht manchmal. Dann spielst du flat. Sonst hast du mal ein spätes Switch. Dann hast du ein früheres Switch. Du hast alles Mögliche. Und nichts funktioniert so konsequent. Dazu hast du im Post-Up, die verteidigst du, kommt das Doppeln quasi nicht von der Baseline, sondern das Doppeln kommt von 45 Grad. Das heißt, das ist schon wirklich was, da musst du super weit sein, weil, wie Ireti richtig gesagt hat, da musst du eben vorrotieren, weil der Pass erstmal raus sonst super einfach ist. Und du siehst auf Kroatiens Seite, alle Rollenspieler kriegen ihre Würfe. Sogar ein Hisonja kriegt Catch-and-Shoot-Situationen. Mhm. Du hast das Gefühl, immer wieder geht was schief. Immer wieder ist irgendwo eine Rotation. Guard-to-Guard-Screens haben sie noch nicht drauf. Sie haben Spain-Pick-and-Roll noch nicht defensiv drauf. Und auf der Gegenseite ist es so einfach. Und was passiert im vierten Viertel? Alex Mumbrou sagt einfach, zum Teufel mein Konzept. Luis und Lindy kommt rein, verteidigt Smith auf der Eins und wir switchen genauso alles und zwingen jetzt Kroatien dazu, jedes Mal 1 gegen 1 zu spielen. Es gibt kein Catch-and-Shoot mehr, es gibt gar nichts mehr. Es ist einfach Mano a Mano. Wir matchen das, was ihr macht und Kroatien macht 10 Punkte im vierten Viertel. Und jetzt ist das Spiel vorbei. Und Oscar da Silva ist für mich, genau wie über die anderen, über die wir noch sprechen, genau so ein Baustein, der wie gemacht dafür ist, für diese Art zu verteidigen. Also diese späte Besinnung auf, was ist der Kader, was habe ich zur Verfügung, wo weiß ich, das wird auf jeden Fall funktionieren. Dann sind es Thiemann im 1 gegen 1, Olindi im 1 gegen 1 oder Olindi sofort am Ball, um somit ihn in den Switches woanders auf den großen Positionen zu bekommen. Und das Silva einfach, die Brechstange defensiv und offensiv, 9 Offensiv-Rebounds und einfach ja als elitärer Verteidiger in dem Konstrukt dann ohne große taktische Vorgaben in der Lage, dir das Spiel zu gewinnen im vierten Viertel.
Und Oscar da Silva hat so ein Gefühl für den Ball und für wo er hin muss. Und es ist wirklich manchmal beängstigend fast, wenn du einen Offensiv-Rebound oder eine Rebound-Möglichkeit hast nach einem verpassten Wurf. Und davon gab es einige in diesem Spiel. Und irgendwie ist wieder Oscar da Silva da und man weiß gar nicht genau, wie er es macht. Er ist ja jetzt nicht körperlich überwältigend und er ist jetzt auch nicht so ein Hyperathlet, dass man das Gefühl hat, der steigt da so hoch in die Luft, aber diese langen Arme, die dann genau an den richtigen Positionen auftauchen, 5 von 6 aus dem Feld noch dazu und ja, wie du schon gesagt hast, also diese Defensive, die das dann am Ende zusammenhält. Du hast Luis Olindi schon auch erwähnt, der das Matchup dann persönlich genommen hat, hat aber das Gefühl, der sich da auch 2-3 Mal aus so tiefen Post-Up-Situationen, so Seals, einfach rausgekämpft hat, indem er da einfach in Passwege springt, wo man niemals erwarten würde, dass da noch jemand hinkommt und so dieses Spiel wieder aufmacht. Vor allen Dingen ein Spiel, das ja auch davon geprägt war, dass Kroatien neben diesem Switch-All, auch wenn David Krämer auf dem Feld stand, die klare Vorgabe zu haben schien, David Krämer lassen wir hier nicht an den Ball kommen. Also wirklich komplett rausgenommen aus dieser Partie über die ersten Viertel. Und David Krämer ist dann aber trotzdem der Typ, der den größten Wurf des Spiels trifft, kurz vor Schluss zum Ausgleich. Ich meine, du kennst ihn gut. Du kennst auch die Situation gut, am Ende des Spiels dann so einen großen Wurf nehmen zu müssen. Wenn man vorher so ein Spiel hatte, wo man auch das Gefühl hatte, David Krämer ist ein bisschen frustriert über die Art und Weise, wie er nicht reinkommt und nicht an den Ball kommt und nicht zu seinen Spots kommt. Was für eine Mentalität verlangt das von einem ab, dass man den dann trifft? Den einzigen Dreier, den er getroffen hat. 1 von 6.
Ja, den im Fastback meinst du, ne? Also, ja, erstmal genau. Muss man sagen, er hatte ja sogar noch die Chance, dann nachher noch das Spiel zu beenden. Mhm. Also das Wichtige ist, glaube ich, einfach, dass er weiterwirft. Was brauchst du dafür? Ich glaube, du brauchst erstmal, es ist so stumpf, aber es ist einfach, du hast, glaube ich, baust dir so eine Welle oder baust dir ein Selbstbewusstsein über Jahre auf. Also das hast du dann auch nicht jetzt und dann kannst du das auch schützen. Dann kannst du es durch schwierige Phasen schützen, dann kannst du es durch nur ein schwieriges Spiel schützen, durch ein schwieriges Viertel schützen, auch mal durch 2, 3 schwierige Monate bei Real Madrid schützen. Und dann ist es einfach das, ich glaube, so ein 43-Punkte-Spiel sorgt dafür, dass du mindestens mal 4 Fenster alles daneben blasen könntest, um dann immer noch den Entscheidenden zu nehmen. So. Das ist, glaube ich, also wenn du dir ein organisches Wachstum an Selbstbewusstsein normalerweise hast, dann ist 43 Punkte die zweitmeistens nach Dirk Nowitzki in so einfach, das sorgt dafür, dass du jedes Mal, wenn du da ankommst im Fenster und sagst, okay, in Anführungszeichen, die Big Dogs sind nicht dabei, aber ich bin jetzt hier, was Shot Creation oder was Spiele zu finishen angeht, der Spieler, durch wo der Ball hingeht, so. Und ich bin einfach froh, dass er es getroffen hat. Ein paar Unsicherheiten. Ich weiß, dass er sicherlich auch dieses Fenster als Chance gesehen hat, sich nochmal zu messen. Also gerade auch mit einem Hezonja auf der Gegenseite, wenn er gefühlt ist halt bei Real Madrid Hezonja der Star und David Krämer spielt kaum in der Euroleague. Und jetzt hast du dieses Phänomen von, so jetzt spielen wir, ja, jetzt können wir uns duellieren. Und auch wenn Hezonja dieses Duell gewonnen hat, hat, glaube ich, Krämer gerade mit diesem Wurf im Fastbreak nochmal wirklich uns das verallgegenwärtigt, wie was er für eine Qualität hat einfach.
Hezonja 30-7 am Ende.
Mann, Hezonja, wir müssen da noch, es sind so viele, wirklich Hezonja, ja. Ich habe ein schwieriges Verhältnis mit dem, aber was der spielt in diesen Fenstern oder für Kroatien, ist wirklich krank. So, alleine wie fit er ist, also in den Flieger zu steigen, der hat schon 45 Spiele diese Saison gemacht und ist Alleinunterhalter und macht gefühlt 2x30 und macht 5 defensive Plays, also rast überall her und du siehst ihm nichts an. Also du siehst ihm der hat nicht einmal gepumpt, nicht einmal Hände auf den Knien, nicht einmal irgendwas gezeigt und Leadership gezeigt, Arm um deine Mitspieler gelegt, sie zum Huddle geholt, gesprochen, kommuniziert, positiv. Also so anders als bei Real Madrid
ist er. Ja, wirklich komplett anderer Spieler, ne? Es ist Wahnsinn. Ja. Was das kroatische Nationalmannschaftstrikot tut, ja.
Unglaublich.
Du erkennst sie wirklich gar nicht wieder. Ich habe es ja schon mal, oder letzte Saison hatte, oder vor der Eurobasket gab es ja noch diesen Last Chance Qualifier, wo Kroatien gegen Frankreich gespielt hat. Und da war auch schon Mario Hezonja für die Kroaten. Und ich weiß nicht mehr, ich glaube, es waren 31 Würfe oder so, die er da genommen hat, das Team geschultert. Man war mit einer mit einem viel, viel schwächeren Kader gegen die Franzosen, die im Prinzip mit ihrem Eurobasket-Kader ankamen. Bis eine Minute vor Schluss in Führung hat das Spiel mit 3 verloren. Und da schon den Eindruck bekommen, dieser Mario Hezonja, der da drin steckt. Na, es gibt ja einen Grund, wieso der mal mit dem 5. Pick in einer NBA-Draft genommen wurde von den Orlando Magic, weil diese Anlagen offensiv gerade absurd sind, gepaart mit diese Länge, gepaart mit den Ballhandling-Skills, gepaart mit diesem Wurf, der theoretisch da ist, auch wenn er diese Saison abhanden gekommen ist. Und dass man den so selten sieht, ist genau das Problem bei ihm, was ihn aus der NBA gebracht hat nach der Zeit und was auch bei Real Madrid immer wieder zu sehen ist und was auch mein Verhältnis zu ihm zu so einem Schwierigen macht, weil er so lethargisch wirkt, wenn er im Vereinsbasketball spielt. Und diese Lethargie legt er komplett ab im kroatischen Nationaltrikot und dann ist er wirklich, also das ist ein NBA-Spieler, den wir da gesehen haben. Ne? Das Talentlevel ist ganz klar NBA-Spieler, wenn er dir auch noch diese defensive Versatilität gibt, switcht, wie du sagst, in diesem Defensivkonzept dann teilweise auch auf Thiemann und verteidigt den ordentlich, hat ein paar sehr, sehr gute defensive Possessions, defensiver Playmaker dann auch in vielen Situationen. Also dieser Kader, mit dem die Kroaten da ankamen, gerade mit den zwei Top-Dogs, mit Šarić und Hezonja, den zu schlagen mit einer Truppe, die so zusammengewürfelt ist, die jetzt das zweite Mal in einem Fenster so ähnlich zumindest zusammenkommt, wo dann einige Spieler auch noch so ein bisschen Probleme haben. Ne? Nes Weidemann ist eindeutig immer noch nicht fit nach seiner längeren Verletzung. Ein bisschen schade für ihn, der im ersten Spiel startet, im zweiten Spiel spielt er 6 Minuten und kommt so gar nicht in die Partie rein. Und dann ist es, und das ist vielleicht so die letzte Story noch, weil ansonsten, wir könnten noch ewig weiterreden.
Hey, ich würde Luis Olindi, bevor du die letzte große Story aufweist, ja, mach nochmal Luis Olindi, das war mir zu wenig, einfach weil ich mich so freue, dass er einen Moment hatte, also wirklich vielleicht der Kandidat, von dem wir auch erwartet hatten, dass er bei mehreren Turnieren dabei ist, wenn man jetzt vor 3 Jahren gesagt hätte, das so angedacht hätte, einfach weil er so variabel ist, weil er fit so gut ist und dann in dem einen Jahr bei Berlin schießt er über 40% Dreier und man denkt so, okay, jetzt hat er alles und jetzt wird er ein Thema sein. Die Turniere ziehen an ihm vorbei, phasenweise die Sommer sogar deutlich kürzer und die Cut-Entscheidungen früher da, als wir denken. Und also mit der emotionale Anführer, wenn nicht sogar der hauptemotionale Anführer mit nach JT. Also das Publikum angeheizt, Emotionen gezeigt, Stops geholt, Offensiv-Rebounds, beide Spiele, Würfe getroffen, einfach Plays gemacht, Offensiv-Foul angenommen. So, und einfach wirklich der emotionale Anführer von einem DBB-Team in einem wichtigen Spiel. Und ich freue mich einfach, dass das so als singuläres Event schon einmal steht, dass er sowas auf der Habenseite hat in so einer Zeit, wo es so schwierig ist, in diese 12er-Kader bei der Nationalmannschaft reinzukommen.
Ja, auch bei Luis Olindi in dieser vergangenen Saison bei Alba Berlin eindeutige Fitnessprobleme aus meiner Sicht, die ihn da vielleicht so ein bisschen runtergezogen haben, weil Manresa jetzt auch wieder nah an den 40% von der Dreierlinie, als wir ihn hier im Podcast zu Gast hatten, da haben wir es ja auch besprochen, seine Scoring-Rate, gerade was Cuts und Bewegungen abseits des Balles angeht, ist wieder deutlich nach oben gegangen. Das liegt natürlich auch am offensiven System. Bei Alba Berlin letzte Saison, gerade in der Euroleague, war es dann oft schon deutlich stagnierender als das, was man gewohnt war aus den vergangenen Jahren. Das liegt ihm jetzt wieder mehr bei Manresa, wo er wirklich der Free-and-D-Guy ist. Ne? Also wirklich der Mann, der für die wichtigen Matchups defensiv auf dem Parkett ist und dir vorne den Ball kein einziges Mal braucht im Spiel, aber wenn er ihn bekommt, dann ballert er ihn rein. Genau das hat er gemacht. In einem Spiel, wo die deutsche Nationalmannschaft unterirdisch von der Dreierlinie wirft, 10 von 39, ist er 4 von 6, hält das da im Prinzip im Alleingang am Leben und benötigt ansonsten nicht viel. Er nimmt nichts weg aus deiner Offense, gibt dir so viel in der Defensive. Sensationelles Spiel von ihm. Und die letzte große Geschichte ist Jack Cahill für mich. Ich meine, es ist offensichtlich Spieler mit 19 Jahren oder mit 20, der reinkommt in diesem zweiten Spiel als Starter, nachdem du das erste verloren hast, gegen den wahrscheinlich bestbesetzten Kader in diesem Quali-Fenster, der spät im vierten Viertel in Spiel 1 schon die Verantwortung übertragen bekommen hat und dann 2, 3 gute Aktionen hatte, dann diesen wilden Dreier trifft übers Brett und dann aber gleichzeitig man schon auch bemerkt, ah, der hat hier Schwierigkeiten und dann geht dieses zweite Spiel ja auch wieder tough los für ihn. Ne? Er hat diesen Turnover zu Beginn, kommt nicht wirklich durch, startet, glaube ich, 0 von 4 aus dem Feld und dann kommt dieser Typ, der nächstes Jahr im College spielen wird und trifft im vierten Viertel, ich weiß gar nicht, 3 dicke Würfe nacheinander gegen Ende und verteidigt gleichzeitig noch auf diesem Level.
Vor allen Dingen auch das Timing der Würfe, also die Art der Würfe sind dann so Antworten. Also du hast das Gefühl, Kroatien, Deutschland robbt sich so ein bisschen ran, Kroatien trifft dann wieder ein und denkst, okay, wenn Deutschland jetzt nicht scored, ist das Spiel vorbei wahrscheinlich. Sind so 3-4 Minuten. Und dann trifft er halt zweimal wirklich so heftige Antworten. Also erstmal auch was für ein Dank von ihm. Golly, ja. Den vom rechten Fuß. Junge, Junge. Also es ist einfach kein einfaches Spiel für alle Guards. Also ich fand den Druck, den auch da nochmal, Riesenlob an Kroatien, an Mijatovic, so viel Druck in den Hinein-Geschichten, gerade diese ganzen Iversen-Cuts, ständig verteidigt, viel Druck am Ball, es ist viel Länge und auch wenn sie geswitcht haben, haben sie die Leute nicht auf einer Insel gelassen. Also sie haben, die Zone ist trotzdem fast immer kollabiert, du hattest wenig Möglichkeiten für mal einen einfachen Drive, wo du irgendwie dir so ein bisschen Selbstbewusstsein und Rhythmus holst und in dem Alter, das so, da ist schon Pressure einfach auf dem Spiel wirklich gewesen. Das hat man gemerkt über die ersten 3 Viertel. Wow, ja, was für ein Spiel von ihm. Und wie gesagt, seine Nationalmannschaftsauftritte bisher fast irgendwie so durchweg positiv. Das scheint einfach zu klicken. Ja.
Und spielt einen sensationellen letzten Monat für Alba Berlin. Die Entwicklungskurve bei ihm zeigt deutlich nach oben. Und es ist fast schade irgendwie, dass man ihn nächstes Jahr bei Gonzaga sehen wird. Er hat ja schon vor der Saison committed, dass er da hingeht. Das ist für ihn mit Sicherheit eine fantastische Erfahrung. Man würde ihn gerne noch so ein Jahr auf diesem europäischen Level sehen. Aber auch bei ihm geht es ja dann, wenn man so auf die aktuellen Draftboards guckt, in Richtung zumindest der NBA-Draft wird da jetzt in der zweiten Runde aktuell gesehen, aber wir haben ja alleine durch die Bewegung in dieser Saison von einigen deutschen Spielern schon gesehen, wie schnell es da auch nach oben gehen kann. Also Deutschland trennt sich 1-1 in diesem Nationalmannschaftsfenster von Kroatien. Wichtiger, sehr, sehr wichtiger zweiter Sieg, den man dann einfährt, denn die Siege gegen die weiterrückenden Teams werden dann ja mitgenommen in die nächste Phase, wo man dann auf Teams aus der Gruppe F trifft. Da ist Polen gerade vorneweg mit 4-0. Niederlande auf Platz 2, Lettland, 1 Sieg, 3 Niederlagen, ausgeglichen mit Österreich, also die Letten, die ja vermeintlich da eigentlich so der Favorit sein sollten in der Gruppe, sind da momentan nur Dritter, aber da kümmern wir uns drum, wenn es soweit ist. Ich würde diesen Übergang, wenn wir schon
bei Jack Wermutstropfen hätte ich noch DBB, ein Wermutstropfen hätte ich noch DBB.
Ja, gib ihn mir.
Wir sind noch nicht da, wo wir mit Adidas sein müssen, Basti. Ich weiß, das ist nicht dein Thema. Das ist ich weiß gar nicht, ob du mitbekommen hast, dass es neue Jerseys waren. Das juckt dich 0,0.
Ja, wenig, ja.
Jerseys sind fein. Wir sind fein. Ich habe tatsächlich nochmal, Erwartungen waren sehr hoch. Jetzt hat man sie mal gesehen. Ist es okay? Der Look an der Seitenlinie ist fucking desaströs. Das komische grau-schwarze Polo mit so einem Shooting-Shirt drunter in schwarz. Das ist einfach so, das ist es noch nicht, Boys. Wir müssen noch mal zurück ans Reißbrett. Spätestens zur WM nächstes Jahr brauchen wir mehr. Es tut mir leid. Es tut mir leid, das sagen zu müssen.
Okay, Adidas, ihr seid hier unter Druck gesetzt worden von Per Günther. Wie werdet ihr antworten? Ich würde diesen thematischen Übergang gleich nutzen, wenn wir schon bei Jack Kahir sind, bevor wir nachher noch zur Euroleague kommen und zum griechischen Derby, für etwas, eine fantastische Idee, die du hattest, Per. Nämlich, vielleicht willst du einfach selber erklären, was du mir geschickt hast.
Es ging um einen, damit nehme ich so ein bisschen was vorweg. Eigentlich meine große Überraschung für diesen Podcast war, ich hatte eine Kommunikation mit meinem Nachbarn, ist ein Italiener, begeisterter Basketballfan, kommt aus dem Norden Italiens, erzählt auch, also ist so jemand, der ständig über irgendwie, ich glaube, sein Vater hatte in einem italienischen Bergdorf einen Schuhladen und hat deswegen so die Basis, den kleinen Basketballverein da gesponsert quasi. Mhm. Aber da sind ja auch alle, da sind ja die ganzen Trentos und Cantu und da sind ja die ganzen, in Norditalien sind ja die ganzen Basketballstädtchen da. Und dann kommt er immer mit so einem Nugget und sagt, Andrea Trichieri kommt aus dem Dorf eins weiter und ich habe damals gegen ihn in der U14 gegen ihn gespielt oder so. Und dann sagt er, Karl Malone hat sich einmal bei uns im Heimatverein fit gemacht. Und dann kommt er mit einem Zeitungsartikel mit Karl Malone, aus irgendeinem Grund auch immer, in so einem italienischen Dorf in den 80er Jahren hat er sich...
Man will bei Karl Malone den Grund lieber nicht wissen.
Ja, ist egal. So, das, also es ist immer irgendwie eine seltsame Version von viel Insights und so random Basketballwissen. Und dann hatte ich ein defensives Highlight-Tape von Dame Saar gesehen.
Aha.
Und mein Nachbar war immer derjenige, der immer traurig war, weil er war so gehypt mit Banchero und dachte, das wird was. Und dann kam Donte DiVincenzo, da war er, also wurde eingebürgert oder nationalisiert und da war er erst erfreut und dann wurde es aber doch Darius Thompson bei der Eurobasket, dann war er wieder traurig. Und jetzt habe ich ihm, und natürlich Prucci da funktioniert, nur so halb und Spagnolo mal ja, mal nein. Und dann habe ich ihm einfach die Highlights geschickt und gesagt, es gibt kaum einen Spieler, den ich mehr liebe als Dame Saar. Er ist so lang, so schnell. Ich mag seinen Demeanor, ich mag seine Körpersprache. Der Jumper sieht unglaublich, es ist so smooth. Ich habe ihm einfach geschrieben, ey, es ist nicht mehr so, die Zukunft ist bald da, so für Italien. Und dann habe ich mich auseinandergesetzt mit dem, was sonst noch vielleicht in Italien passieren würde, um ihm zu helfen. Und daraus ist so entstanden, okay, wie sehen denn überhaupt von so den großen Basketballnationen die Starting Fives in 5, 6 Jahren aus? Und dann haben wir uns festgelegt, habe ich dich gefragt, ob du dabei bist und du hast gesagt, ja. Also ist das Gimmick quasi, Olympische Spiele in Brisbane 2032, nur die Starting Lineups von Deutschland, Spanien, Frankreich und den USA. Aha. Und dann noch durfte jeder noch 2, 3 Teams mitbringen, wenn ihm noch ein Team ins Auge gestochen hätte, wo es sich lohnt, das zu besprechen. Und ich habe jetzt natürlich schon so ein bisschen vorweggenommen, mit welchem Land, einem der Länder, mit dem ich um die Ecke kommen werde gleich. Obwohl,
ich bin tatsächlich mit demselben Land um die Ecke gekommen. Ich habe mir auch die
Italiener. Oh, ich bin gespannt, ob wir die gleiche. Ich glaube, wir haben trotzdem, ich verspreche dir, wir haben nicht die gleiche erste 5.
Gut möglich, ja, gut möglich. Ich habe natürlich mal wieder, wenn ich so eine Aufgabe bekomme von dir, Per, dann ist es für mich keine Aufgabe, die ich einfach mal so nebenbei erledigen kann, sondern mir fällt sowas viel zu schwer, um auszuschließen. Dementsprechend habe ich für mehrere Teams komplette Kader zusammengestellt. Mit allerdings auch einigen Bauchschmerzen, weil man nicht wirklich... Naja, es wird sich
werden. Du musst aber trotzdem sagen, wer startet. Du darfst von mir aus den einen oder anderen Spieler, über den du nachgedacht hast, erwähnen. Aber es muss heißen, wer startet. Beispielsweise hat mich umgetrieben, wer startet bei Deutschland auf der 1 2032, so bizarr das klingt. Mhm. Das ist nicht einfach, wenn man am Ende sagen muss, man trägt diesen Namen ein. Also, wo wollen wir starten? Wo willst du hinreisen?
Okay, es wäre nicht der Podcast-Abteilung Europameister und das wäre nicht ich, wenn wir nicht mit meinem Team starten würden, mit den Franzosen natürlich. Und die Franzosen haben auch mit Blick auf 2032 aus meiner Sicht das gleiche Problem wie immer, nämlich niemanden auf der Eins. Cevan Francisco ist 34, wenn dieses Turnier stattfindet. Ich sag mal so, Stand jetzt glaube ich nicht dran, dass Cevan Francisco im Jahr 2032 noch diesen ersten Schritt haben wird, den er jetzt hat. Ob das dann inwiefern ihn das als Spieler verändert, schauen wir mal, das werden wir sehen. Für mich ist es auf der 1 Théo Maledon. Für mich ist es auf der 2 Bilal Coulibaly, auch wenn ich mir da wieder Gelächter von Per Günther anhören muss.
Okay.
Es gibt einige interessante Alternativen, gerade bei Iowa State. Kilian Touré, der langsam die Ränge hochsteigt, ist ein sehr interessanter junger Spieler. Mathis Mahop, da kann man noch gar nicht abschätzen, wie gut der sein wird. Egal. Auf der 3, mit Bauchschmerzen, auf der 3 Zachary Risaché, weil ich insgeheim glaube, dass Usman Jang besser ist, aber es ist aktuell nicht wirklich zu verantworten, auch wenn er bei den Milwaukee Bucks gut aussieht. Und dann auf der 4 und 5 wird es dann wieder eindeutig, ist es Alex Saar und Victor Wembanyama. Das ist die 5. Also Théo Maledon, Bilal Coulibaly, Zachary Risaché, Alex Saar, Victor Wembanyama.
Weißt du, was das Krasse ist? Wir haben so viel Angst vor den Franzosen in der Zukunft und diese erste 5 macht mir keine Angst, auf irgendeine Art und Weise. Also ist, verhältnismäßig. Du hast Bauchschmerzen auf der 3, du hast Bauchschmerzen auf der 1, du hast Bauchschmerzen beim Fit zwischen Saar und Wembanyama. Aber sagen wir mal, Wemby kommt nicht mit. Dann ist das eine Truppe. Dann ist das nicht, Mousse. Das ist nicht Diaw.
Moussa Diabate startet dann
auf der 5. Ja, okay, die haben schon, das ist nicht mein Punkt, dass die Also, aber in meinem Kopf war es immer so, okay, in 5 Jahren sind die Amis im Zweifel genauso gut wie die Amerikaner. Oder es ist einfach eine Truppe, wo du nicht mehr sehen kannst, wie die verlieren. Bei mir heißen sie Traoré, Risaché, Essengue, Sarr und Wembanyama. Und das ist einfach so, außer Wembanyama, es ist einfach so, da ist kein Surefire NBA-Star dabei. Da ist für mich keiner, wo ich weiß, der wird hundertprozentig im Fieber-Basketball dominieren, wie das ein Boris Diaw macht oder wie das ein Tony Parker macht oder wie das ein Batum irgendwie von der Rolle her macht. So, da ist noch keiner dabei, wo ich weiß, der hat die Attitüde auch von diesen so schon genannten Spielern im Fieber-Basketball. Das ist noch früh, die müssen ihre Karriere noch entwickeln, aber es ist noch keiner dabei für mich, wo ich sage, okay, wenn Wemby da ist.
Wemby ist ein Killer. Wemby ist ein Killer.
Okay, mir ist schon auch klar, dass Essengue Sarr und Wembanyama, dass ich da nicht in die Zone und mit dieser Schi auf der 2, dass da, also, dass da kein Tageslicht mehr gibt, dass du wahrscheinlich auch von immer von 7,50 Meter Entfernung werfen musst. Aber es ist trotzdem nicht das Line-Up, wo mir das Herz in die Hose rutscht und ich denke mir, da müssen 3 fehlen, dass du es überhaupt schlagen kannst. Da sind Baustellen, da sind Shooting, da ist, was ist so, wer ist der Head Honcho, wer ist der Lead Ballhändler, da sind schon Fragezeichen einfach dabei.
Die 1 ist das riesen Fragezeichen bei den Franzosen. Nolland Traoré hast du erwähnt, ich bin mir nicht sicher bei Traoré. Aber 2032 ist perspektivisch vielleicht auch eine Welt, in der Victor Wembanyama auf der 1 spielt und die Ballhandling-Verantwortung übernimmt. Und dann besetzt du es außenrum mit Schützen. Also der französische Kader, und es gibt natürlich in diesen Reihen der französischen Nachwuchsspieler auch immer noch einiges, was danach kommt. Sehr interessant ist natürlich Oscar Wembanyama. Wie gut wird der? Spielt bei Straßburg derzeit keine große Rolle, aber der ist schon auch nochmal jemand, der mit interessanten körperlichen und Skills-Anlagen daherkommt auf der 2-3. Und ja, also ich finde den Kader bis auf diese Fragezeichen auf der 1. Wer ist der Lead-Ballhändler in dieser Mannschaft? Perspektivisch schon sehr beeindruckend, wenn ich ehrlich bin. Und wenn man dann die Bank anguckt, da entfernt sich vielleicht Frankreich nochmal deutlicher von anderen europäischen Teams, weil die Bank ist in der Theorie so unfassbar tief.
Absolut. Für mich ist der 20er-Kader von Frankreich in 5 Jahren gefühlt, also das wirkt so, das an sich erschlagend. Weißt du, was ich meine? Das wirkt so, das ist ja unfassbar. Aber wenn es nur 5 sind, wirkt es für mich anders. Also wenn es die 5 sind, ja, das ist natürlich tough. Das ist natürlich lang. Das ist natürlich crazy. Aber das ist, I don't know. Das ist auch, so eine Mannschaft sehe ich auch mal so mit schlechter Körpersprache implodierend.
Ja, oh ja. Ja, das kann ich auf sofort sehen. Das sehe ich sofort bei allen Spielern, außer bei Victor Wembanyama, die ich da drin habe. Hängende Schultern und keinen Bock.
Moment so groß, Victor Wembanyama kommt nicht zum Turnier und auf einmal schrumpfen sie alle 5 Zentimeter, die Burschen. Okay, wo wollen wir hin? Okay. Wo willst du mit mir hin?
Lass uns mal kurz die Spanier durchgehen.
Ja, perfekt.
Also meine Starting
Five. Sollen wir abwechseln?
Bitte. Beginn du in dem
Spanien. De La Rea startet auf der 1. Ist so ein bisschen Darlehen von Spanien. Er wird vielleicht die ein oder andere Limitation, was Wurf und so angeht, noch haben. Aber ist schon mal der Schritt von letztes Jahr De La Rea auf dieses Jahr. Euroleague De La Rea war schon großer, auch wenn er ein Fenster verpasst hat. Egal, Hugo González, frisch 18 und 16. Ich glaube, wir sollten bei Spanien kurz auch nochmal die defensive Possibilität im Kopf haben, was da passieren könnte. De La Rea auf der 1, Hugo González auf der 2, der defensive Enforcer, der auch auf NBA-Niveau quasi Leuten einfach, wenn er nicht möchte, dass du den Ball erhältst, dann erhältst du den Ball nicht. Dann wird's ein bisschen schief und krumm. Santi Aldama bei mir, dann mit 28 oder 29 auf der 3. Elin Jai von Real Madrid auf der 4. Und Isam Almanza, wer mit ihm nicht so vertraut ist. Also, Fieber unter 17, Weltmeisterschaft, MVP 22. Fieber U18 Eurobasket, MVP 23. Fieber Under 19, WM MVP 23, alles er. Er ist so, hat irgendwie im Jugendbasketball alles weggeräumt, was es so gab. Jetzt hat er einen komischen Weg gehabt, hat in Perth gespielt, hat schon in der G-League gespielt, ist jetzt 20, glaube ich, bei Real Madrid. in der ACB, wenn er eingewechselt wird, dann macht er sofort produktive Sachen. Ist so ein bisschen so eine Mischung aus, anders heißt nicht, aber so ein Kraftprotz, der trotzdem sehr noch mobil ist, hat keinen Wurf, aber schon ein brutal spannender Spieler auf der 5.
Almansa, ich bin out on Almansa. Ich bin nicht mehr Teil des Almansa-Bootes. Izan Almansa ist natürlich jemand, den man über die Jahre sehr eng beobachtet hat, der jahrelang in allen Mock-Drafts, in allen Voraussichten, überall, wo man hinblickte, war immer die klare Nummer 1, Izan Almansa, bis sich dann über die Zeit herausgestellt hat, dass diese Limitationen, vor denen man sich schon immer gefürchtet hat, dass die scheinbar Limitationen bleiben werden bei ihm, nämlich, dass er so ein bisschen die Wiederkunft von Usman Garuba ist für mich, ohne das defensive Paket. Also er hat nicht die gleiche defensive Upside für mich und ist gleichzeitig aber auch jemand, der dir vorne so ein bisschen das Feld verstopft. Ist natürlich ein guter Abroller, der auch überm Ring finishen kann. Das ändert vielleicht so ein bisschen seine Rolle im Vergleich zu dem eher so groundbounden Garuba. Aber er bietet mir zu wenig. Und ich habe ihn auch nicht in meiner Starting Five, in meiner Spanisch.
Ich freue mich auf deine. Komm, schieß los.
Für mich ist es, wie ich gehe kleiner, Per. Ich gehe mit kleiner, mehr Tempo, mehr Kreativität. Ich habe natürlich Serge Delaria auf der 1. Ich habe auf der 2 Mario Saint-Supéry, der nächste Saison, so wie es aussieht, zusammen mit Jack Cahill spielen wird bei Gonzaga. Dann habe ich Hugo González auf der 3, Santi Aldama auf der 4 und jetzt auf der 5 wird es spannend. Da habe ich nämlich eingetragen, Joachim Bumtje. Der Mann ist der Sohn von dem Ex-Oldenburger, wo hat er noch gespielt? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ja, der hat bei Quartenburg, glaube ich, auch nochmal gespielt.
Quartenburg, genau, ja. Das ist der Sohn, Joachim Bumtje wird derzeit als ein Top-10-Pick für die Draft in 2 Jahren gesehen, ist, glaube ich, 16 jetzt. Und ist, glaube ich, geboren in Deutschland. Also
mit 22 startet er dann schon bei Spanien, ne?
Er von allem, was man sehen kann, ist natürlich sehr eingeschränkt. Mhm. Was man liest.
Finde ich einen sehr schönen Feind. Ich liebe diesen Feind. Allein dafür hat sich's schon gelohnt.
Und ich sage jetzt schon, wenn sich das als ich konnte es nicht bestätigen. Es gibt für mich keine Bestätigung darüber, ob er wirklich, aber er müsste, wenn das in der Zeit, er müsste in Oldenburg geboren sein, theoretisch, außer sie sind irgendwo für die Geburt außerhalb gewesen. Wenn das stimmt, dass er in Deutschland geboren ist, dann sollten jetzt schon die Telefonleitungen mal durchklingeln, weil der ist wirklich ein Spieler mit 2,10 Meter, jetzt mittlerweile schon, wie gesagt, noch extrem jung, mit Ballhandling, mit Shooting, der gleichzeitig unfassbare Länge hat in der Defensive, also wirklich wieder so ein Do-it-all-Spieler in der Theorie, der auf der 5 projiziert wird jetzt gerade. Ich glaube, er wird perspektivisch eher ein sehr, sehr langer Flügelspieler sein. Aber ich habe ihn trotzdem jetzt hier mal auf die Center-Position gesetzt, weil ich nicht genau wusste, was ich mit ihm anfangen soll. Die Alternative ist Adai Mara, der kommendes Jahr durchkommen wird. Wahrscheinlich das sicherere Ding ist, wenn man so möchte. Also Adai Mara, der jetzt momentan bei Michigan spielt, ist gewechselt, 2 Jahre bei UCLA gewesen. Man kennt ihn also schon, 2,21 Meter, eine unglaubliche körperliche Erscheinung, ein Shotblocker, ein wahnsinniger defensiver Einfluss, dessen offensiver Einfluss allerdings noch so ein bisschen zweifelhaft ist, wird jetzt gesehen in der 2. Runde der kommenden NBA Draft. Aber ist natürlich so jemand, der dann für die spanische Nationalmannschaft da vermutlich in der Mitte stehen wird und vermutlich einen großen Einfluss haben wird. Das wären
so. Ja, also so als Roundup Spanien für mich eher so mit die einzige richtige Qualität im Tallball mit Aldama auf der 3 und du sagst dann einfach, du bist unglaublich lang auf allen Positionen und defensiv unangenehm. Du spielst natürlich einen schöneren Ball. Dann weiß ich aber nicht mehr, wie besonders sie sind. Aber insgesamt ist das Spanien, was machen wir damit? Ist das was in 5, 6 Jahren? Unangenehm. Ich bin nicht so überzeugt. Im Viertelfinale musst du so einen Sieg rauskratzen, aber du schlägst sie schon regelmäßig.
Hugo González ist für mich sehr spannend in diesem in dieser Zusammensetzung, weil ich bin so sehr, wie ich raus bin bei Isan Almansa, so sehr bin ich on board bei Hugo González. Und zwar nicht nur, was diese absurde Defensive angeht, sondern ich glaube, Hugo González hat noch ein offensives Ceiling, das wir aktuell nicht sehen können bei den Boston Celtics, weil seine Rolle so limitiert ist auf Defense. Sein Shooting ist immer ein großes Problem gewesen. Wenn man das fixen kann, dann ist es natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber Hugo González hat in der Vergangenheit immer wieder Ansätze und Flashes als Ballhändler gezeigt, die wirklich sehr vielversprechend sind. Und ich glaube, da steckt noch mehr drin. Ich glaube, das könnte ein wirkliches, ja, also vielleicht in NBA-Kontext kein Star-Level-Spieler sein, aber in FIBA-Kontext ein Star-Level-Spieler, vor dem man Angst haben muss. Aber du hast schon recht, der Supporting-Cast bei den Spaniern, wenn Sergi de la Rea nicht noch einen wahnsinnigen Sprung macht, dann glaube ich nichts, vor dem man jetzt groß Angst haben müsste aus deutscher Sicht. Ich finde, das ist ein ganz gutes Stichwort, weil groß Angst haben, da sind ja die Nummer eins die Serben, immer Serbien. Aber ich habe mir so überlegt, und ich bin mal so durchgegangen, und es kann gut sein, dass ich Spieler vergesse, ne? Also das ist bei dieser Übung sehr möglich.
Du möchtest deine erste Flex-Kategorie ein. Du möchtest dein erstes Überraschungsteam reinwerfen, oder? Die Serben stehen nicht drauf auf dem. Ich habe sie nicht drauf. Sind nicht, aber du kannst sie präsentieren, wenn du sie möchtest.
Und es sieht düster aus irgendwie bei Serbien, auf in 6 Jahren gerechnet. Also die meine Starting Five, die ich mir jetzt so zusammengekratzt habe, sind Nikola Topic, der jetzt vor kurzem sein erstes NBA-Spiel gemacht hat, nachdem er ersten Kreuzbandriss hatte, dann Krebs, der jetzt auskuriert ist oder so, sehr coole Geschichte, dass er wieder da ist. Fraglich, wie sehr ihn das zurückgeworfen hat. Er war natürlich ein absolutes Supertalent auf der Eins, super kreativer Passgeber, der überhaupt nicht fit wirkt aktuell. Also da stimmt noch gar nichts körperlich, aber das ist auch wenig überraschend. Aber Nikola Topic kreise ich mal ein als so jemand, der zukünftig vielleicht sowas anleiten kann. Dann auf der 2 wird es schon tough, weil alle, die da jetzt in Frage kommen, werden 2032 zu alt sein. Also musste ich auch hier tief in die Untiefen der gerade so europäischen Nachwuchskader gehen und habe da Nikola Kustirica rausgesucht beim FC Barcelona, der sehr hoch gesehen wird in der Draft, glaube ich, in 2 oder 3 Jahren, ich weiß es nicht mehr so genau. Sehr interessanter Shooting Guard, der so ein bisschen an Bogdan Bogdanovic erinnert. Vielleicht ist der Vergleich aber von mir so ein bisschen lazy. Und jetzt wird es schon tough, weil auf den großen Positionen oder von der 3 bis zur 5 hat man wirklich, also es kommt nicht so viel nach irgendwie bei Serbien. Ich habe da jetzt immer noch Nikola Jovic, Tristan Vukcevic auf der 4 und dann den 37-jährigen Nikola Jokic auf der 5.
Also wenn er Bock hat, dann würde das... Es ist immer noch eine gute Truppe, aber ja, es ist... I don't know. Wo sind die Wunderkinder? Wo sind die Serben der Zukunft? Ich bin, I don't know, okay, ich kann dazu nichts sagen. Also es ist auch wieder eine Mannschaft, klar, wenn Jokic kommt, werden die, weil theoretisch auch der 37-jährige Jokic könnte so unglaublich nice sein. Wenn er noch einfach alles noch potenziert, noch mehr Auge, noch bisschen ostentativ langsamer, noch weniger Fs gebend nach außen hin, so, das ist schon eine spannende Vorstellung, aber der Rest weiß man nicht. Also das ist aber trotzdem so regelmäßig bei den Europameisterschaften in der Top 4. Power Ranking ist aktuell. Ja, auf jeden Fall Serbien klar vor Spanien oder so neck and neck.
Ja, na, ein 37-jähriger Nikola Jokic macht mir Angst. Und ich bin ein großer Nikola Topic-Fan, aber 1,5 Jahre verpasst in einer solchen Phase deiner Entwicklung als Basketballer und jetzt in einem Team bei OKC, wo du nicht weißt, wie viel Einsatzzeit wirst du jemals bekommen können, macht mich auch eher nervös. Also weiß ich gar nicht, ob ich die Mannschaft jetzt da zwangsläufig besser sehe als die Spanier. Ich bin aber auch, wie gesagt, ein extrem großer Hugo González-Fan. Ich rechne dem viel zu, möglicherweise zu viel. Für mich sind die so auf Augenhöhe eher Stand jetzt.
Okay. Wollen wir die, kommen wir mal zu bevor ich meine, eine, zu meiner Flex-Kategorie noch nicht. Ich habe noch eine in der Hinterhand. Wir gehen erstmal zu den US-Boys. Die US-Boys von mir.
Ui, aber ja, mach mal.
Ich schieße sie einfach mal raus, weil sonst dauert der Podcast noch 4 Stunden. Cunningham, Ant-Man, Cooper Flagg, die Buns auf der 4, Evan Mobley auf der 5.
Okay.
So honorable mentions so im Bereich von, sorry, Darren Peterson, Maxi, Chet Holmgren. Da ist es nicht so, es ist nicht so schwierig, wie man denken würde, wie schwierig es sein sollte. Du kannst überlegen, noch einen Kahn Knüppel so als Shooter da reinwerfen, wenn du nur so in so einem Fieber-Turnier Starting Five denkst. Aber es ist Cunningham, Ant-Man, Flagg, die ist, und das ist Gesetz und das sind für mich die einzigen, die gesetzt sind. Und danach irgendwie irgendwelche Großen. Mobley wahrscheinlich der beste Große, sei denn du nimmst Jalen Duren vielleicht in, als Bruiser. Aber und auch das macht mir nicht die Angst, die man so denkt. Also es ist nicht die Avengers, das ist nicht die, wenn sie alle schicken, dann ist man chancenlos. Sondern das ist gut, aber in diesem Fieberfenstern, man kann sie überraschen, Modus, kann man die Boys überraschen, 32 in Brisbane.
Meine 5 sieht folgendermaßen aus. Ich bin auch hier wieder eher kleiner gegangen. Ich habe Cunningham und Edwards natürlich auf 1 und 2. Ich glaube, das ist ziemlich alternativlos. Ich habe Brandon Miller auf der 3. Passt auch auf Brandon Miller
von den Charlotte Hornets. Okay, ja, schön. Über Flagg.
Cooper Flagg auf der 4. Okay. Cooper Flagg auf der 4 und Jalen Duren auf der 5 ist meine erste 5. Ich habe lange versucht, die beiden Thompson Twins reinzuarbeiten. Mhm. Ich sehe aber zu wenig Shooting. Ich sehe auf der 3 nicht so viel. Jane Johnson legt große Zahlen auf. Ich bin persönlich kein großer Fan. Die Frage ist, was ist diese Top 4, die jetzt in dieser Draft nachkommt? Die Banza, Peterson, Boozer, Caleb Wilson, die allesamt Superstar-Potenzial haben. Wenn zwei von denen das Potenzial so ungefähr erreichen, was man ihnen zuschreibt, dann sieht diese Starting 5 natürlich sehr anders aus. Aber ich bin mit den Etablierten gegangen, die wir jetzt schon kennen.
Also, auch da, ja. Also, Power Ranking US, es ist trotzdem die vor Frankreich, trotzdem, offensichtlich. Oder ja, nicht offensichtlich?
Ja, also Cunningham, Edwards.
Ja. Also, Victor Wembanyama, wenn Victor Wembanyama in 6 Jahren gesund wäre, dann. Okay.
Also, die Kombination US, Cunningham, Edwards, Flagg ist crazy.
Okay. Ich wollte nur mal sicher gehen. Deutschland oder.
Ja, lass uns Deutschland machen. Meine deutsche Starting Five. Und auch hier bin ich mir unsicher. Christian Anderson auf der 1. Für mich. Ich habe auf der 2 den dann 35-jährigen Andy Obst. I don't know. Tristan da Silva auf der 3. Franz Wagner auf der 4. Und dann. Ich bin super klein. Hannes Steinbach auf der 5.
Das ist interessant. Es ist interessant.
Also es ist interessant. Ich bin nicht happy.
Wir haben Anderson Obst mit 35. Ist defensiv schon mal nicht das Duo, das wir brauchen, glaube ich, um in Brisbane erfolgreich zu sein. Okay, ja. Ich schieße einfach mal
raus. Meine Überlegung
Zwischenfrage bei... Ja, schieß mal. Erzähl.
Meine Überlegung bei Andy Obst war, ich meine, der Präzedenzfall für einen Spieler wie Andy Obst, dass der auch in erhöhtem Alter noch so oder so ähnlich spielen kann, wie er es jetzt tut, den gibt's ja immer öfter in der NBA, dass auch so Movement-Shooter gerade mit so einer extremen Konditionierung, wie sie Andy Obst hat, der ist ja auch absolut topfit, noch ins erhöhte Alter genau diese Rolle spielen können. Natürlich ist es defensiv dann schwierig, aber ich habe auch auf der 2, bitte korrigier mich gerne, keine wirklich große Alternative gesehen. Es tummelt sich mal wieder auf den großen Positionen und so auf der größeren Flügelposition auf der 3. Aber so einen zweiten Mann im Backcourt, außer du spielst, schauen wir mal auf deine 5 und dann.
Also erstmal zu Andi Obst. Volle Taschen machen langsam, Basti, das weißt du. Also in 6 Jahren, dann schleppt er einiges da mit sich rum. Also für mich ist es Ich habe echt lange gekämpft, aber es ist Christian Anderson auf der 1. Mhm. Klammer auf, wann glaubst du, wird der Staffelstab, wann würde Dennis Schröder gesund beim DBB ankommend nicht starten, das erste Jahr? Ich glaube, es gibt eine korrekte Antwort auf diese Frage.
Ui, Dennis Schröder, ich muss kurz nachdenken, ist 32 jetzt, ne?
Ja.
Also 27 auf keinen Fall. 28, ist weiß ich nicht. Nee, ich kenne die korrekte Antwort.
Ich glaube, es ist es kann fast für mich nur 31 sein. Mhm. Er spielt den einen Zyklus jetzt nochmal, also 27 WM, 28 Olympischen Spiele in LA, da kommt er auf keinen Fall von der Bank. Mhm. Und 29 EM in Madrid ist, glaube ich, das erste Mal, wo sie so Split-Level 2020 spielen. Im Zweifel. Und die Diskussionen werden sowas von, also die Diskussionen werden brutalster Art und Weise 28 losgehen. So, ein schlechtes Spiel, Dennis, und es ist so, lass ihn zwei Spiele ein paar Würfe nicht treffen und es bricht so. Es wird also eine Lawine der Diskussionen auch über uns alle hinüber walzen. Mhm. Aber ich glaube, dass es dann, er spielt den Zyklus als Starter zu Ende und dann ist ein Jahr Pause, 30 wird nicht kein Turnier stattfinden und dann glaube ich 31 ist das Jahr, wo der trotzdem nochmal kommt, aber dann seinen Schützling Anderson offiziell quasi so vorstellt als, das ist ein neuer, es ist a new day, it's a new dawn. Mhm. Also kein größerer Hype mehr aktuell, auch von Christian Anderson, von Dennis Schröder. Also Dennis ist ja bei den Spielen, hyped ihn auf Instagram, ist der größte Supporter. Also vielleicht geht das auch alles sehr viel einfacher vonstatten, als man sich das so vorstellt. Aber
ich glaube, es hängt schon auch sehr stark damit zusammen, was Christian Anderson für ein Level an Erfolg in der NBA hat. Wenn Christian Anderson 2 Jahre jetzt zu Beginn gleich spielt und man sieht sofort, okay, das ist ein Starter in der Liga mit vielleicht All-Star-Potenzial, kann ich mir vorstellen, dass es auch schneller geht. Und das,
ja, aber würdest du das für realistisch halten? Das glaube ich nämlich nicht.
Ich halte es für nicht völlig unrealistisch.
Okay,
Ja, ich weiß, kleine Guards wird immer schwieriger. Christian Anderson ist special. Er muss natürlich an die richtige Stelle kommen. Das falsche Team für Christian Anderson könnte devastating.
Okay, dann ist es bei mir richtig. Es ist bei mir, sonst geht es stumpf weiter. Und ich weiß nicht, wie das nicht. Also, das Silva, Franz Wagner, Bonga auf der 4. Bonga mit 31.
Ja. Ja, das war meine Alternativüberlegung mit Isaac Bonga, ja.
Und dann Hartenstein auf der 5. Mit 32.
Hartenstein, I don't know, man. Hartenstein hatte ich natürlich auch lange auf der Liste ganz oben. Also, ja, Hartenstein, warte kurz, ich verlese dir kurz mal.
Es ist unter der Prämisse, alle sind da, alle spielen.
Ja. Ich verlese dir kurz mal ein paar Zahlen zu Isaiah Hartenstein. Mhm. Isaiah Hartenstein, diese Saison bisher 35 Spiele. Die Saison davor 57 Spiele. Dann hat er 2 Saisons, wo er relativ voll gespielt hat. Davor die Saison 46 Spiele, 23, 28. Er hatte in einem Großteil seiner bisherigen Saisons große Verletzungsprobleme. Auch jetzt immer wieder verletzt mit verschiedenen Verletzungen. Wird da 33 sein. Spielt mit einer unfassbaren Physis. I don't know, man. Ich würde gerne natürlich.
Es ist fair, aber ich nehme 3. Ich glaube einfach, dass trotzdem, dass die Stints, in denen er auch gesund, also er wird auf jeden Fall noch spielen und er wird bei OKC sein. Sie können ihn drosseln, sie können ihn pacen. Er kann, wenn es zwickt, spielt er 3 Spiele nicht, weil sie einfach eine Dynastie sein werden. Und wenn er dann spielt, sieht er immer noch 2 Level besser aus als Hannes Steinbach. Und deswegen startet er im Zweifel, wenn alle gesund sind und alle spielen, ist er der Starter mit 33.
Mhm.
Okay, was machen wir daraus?
Meine Alternative.
Effing Squad. Und wenn ich mir die anderen angucke, ist es einfach, es ist in Anführungszeichen Prime Franz, auch wenn man sich das nicht vorstellen kann, weil man Franz jetzt schon kennt, aber es ist 29-30 Franz. 29-30 Tristan da Silva. Dann hat dieser Teufelsdreier mit Bonga, die drei haben einfach dann schon 8 Jahre zusammengespielt.
Mhm. Und zusätzlich dazu muss man ja auch noch sagen, dass die weiteren Supporter außenrum dann unter anderem noch Leute wie Jack Cahill sein könnten, Ivan Katschenkov, Erik Reibe, der auch immer weiter steigt, allerdings für die Draft jetzt nach dieser. Und jetzt gerade sehr viel Hype, den ich auch immer wieder sehe, für Fabian Kaiser bei Real Madrid.
Ja, das Kaiserreich, Como!
Und Moritz Wagner springt da natürlich auch noch rum, auch wenn der jetzt nach seiner Verletzung körperlich, ich weiß nicht, ob du die Orlando Magic schon mal gesehen hast seitdem, aber die Minuten mit Moritz Wagner defensiv sind rough. Das tut mir leid, dass ich das jetzt über unseren Podcast-Partner hier so sagen muss, aber der wirkt noch gar nicht wieder fit.
Hat auch 13 Monate kein Basketball gespielt, Basti, ne?
Ja, es ist eine lange Zeit und das sieht man. Diese 5 ist sehr, sehr gut. Sie ist vor allen Dingen sehr, sehr gut, weil sie eine relativ klare Rollenverteilung hat. Ich glaube nicht, dass im Spitzentalent, also der beste Spieler, wenn wir jetzt Frankreich und Deutschland, das sind ja so die beiden, die wir jetzt miteinander vergleichen hier, ne? Der beste Spieler zwischen diesen beiden Teams ist Victor Wembanyama. Dann kommt Franz Wagner an Stelle 2. Das sind die beiden talentiertesten Spieler. Die Tiefe im Talent ist theoretisch bei Frankreich für mich besser. Für mich ist die Aufteilung der Rollen deutlich besser bei der deutschen Nationalmannschaft. Christian Anderson, Jack Cahill, dass diese beiden nachkommen auf der Eins, ist ein Segen für den deutschen Basketball. Das ist nämlich genau das Problem, das Frankreich hat, dass sie niemanden haben, auf auch nur ansatzweise diesem Level, der auf der Point Guard-Position nachkommt. Und wir haben gleich zwei, die theoretisch sehr, sehr gut werden könnten dort. Und dann hast du viele Spieler außenrum, wo du super besetzen kannst, wo du verschiedene Lineups spielen kannst, super variabel. All das natürlich immer unter der Vorgabe, ja, diese Spieler müssen natürlich alle gesund sein und müssen alle ungefähr dahin kommen, wo man sich das jetzt vorstellt. Aber auf dem Papier ist das eine super stimmige Mannschaft. Und
okay, Power Ranking, Basti Ulrich. Power Ranking. Ja. Die Big Five Power Ranking zwischen, also US-1,
mhm, klar.
Und dann kommt bei dir?
Deutschland auf 2.
Schön, okay. Dann
mir,
ist es schon erledigt.
Dann, auch wenn ich Bilal Coulibaly liebe, macht er mir zu viele Sorgen. Und ich sehe noch keinen. Die 1 macht mir zu viel Sorgen bei Frankreich. Gerade für ein Fieberturnier. Es ist so abhängig von dem Spiel deiner Guards, was passiert in so einem Fieberturnier.
Dann habe ich was für dich. Mein erstes Flex-Team, wie angekündigt. Ich liebe dieses Team, wie ich wenige Teams geliebt habe in meinem Leben.
Mhm.
Dame Saar ist einfach, spielt bei Duke, ist das angekündigte Problem. Gegnerische Teams auf NCAA College Basketball Level trauen sich nicht mehr, gegen ihn den Ball über die Mittellinie zu bringen, sondern regelmäßig bringt irgendjemand den Ball über die Mittellinie, weil du kannst es nicht schaffen gegen ihn. Der Nummern-Zahlen-Output ist nicht so groß, aber ich liebe alles an ihm. Auf der 2, Francesco Ferrari. Yes. Es ist nicht nur der krankeste Name, sondern es ist U20, Gold-Europameister-Team von Italien. MVP, spielt bei Bologna. Wird in den nächsten 1-2 Jahren in der Euroleague auf jeden Fall so rangeführt. Es ist einfach so ein typischer Fieber, so ein einfach ein cleveres Bürschchen, Allrounder, Scoring-Näschen, genau so ein Italiener, den man braucht, weil sonst ist diese italienische Mannschaft eine Freak-Athlete-Mannschaft. Damals haben wir der Michael Perez auf der 3, wird 2007er, wird bei Baylor spielen nächstes Jahr, auch ist 6'7 groß, also 6'7, 6'8 groß, Freak-Athlet, bisschen raw in manchen Bereichen, aber einfach eine Force. Und dann kommt erst Salio Niang. Lieben wir jemanden mehr als Salio Niang? Die Attitüde, der Einsatz, mit der er spielt, die Minuten gegen Luka Doncic defensiv in dem, was war es, das Achtelfinale, glaube ich, bei der Euro. Das waren, also, wer sich nicht an das Spiel erinnert, Italien liegt mit 25 im ersten Viertel hinten und sie wechseln Niang ein und er macht zumindest Luka Doncic das Leben so schwer, wie es kein anderer ihm schwer gemacht hat bei diesem Turnier. Spielt bei auch bei Bologna, ist einfach, hat die geilste Ausstrahlung, die krasseste Energie. Und wäre jetzt schon ein defensives, super interessant. Und jetzt kommt der Name, mit dem du nicht gerechnet hast, und der wird dich verzücken. Auf der 5, für Italien in Brisbane 2032. Donovan Klingen. Yes.
Oh.
Der Donovan Klingen von Portland Blazers. Die Mama, leider schon verstorben, Basketballlegende Stacy Purini.
Mhm.
Italienische Wurzeln. Es klappt endlich, nachdem Paolo Banchero nicht gekommen ist und Di Vincenzo 35 sein wird, 2032. Endlich funktioniert es und Donovan Klingen, die Bemühungen des italienischen Federazione, sie fruchten, frutta, und er spielt für sie und rundet diese unfassbare erste Fünf ab. Es ist ein Powerhouse, es ist Defensive, es ist Athletik aus deinen Ohren raus. Wir sind wieder wer, italienischer Basketball. Forza.
Wow, okay. Donovan Klingen hatte ich nicht auf meinem Zettel. Das muss ich ehrlich zugeben. Den hast du da rausgezogen. Für mich, Dame Saar, Francesco Ferrari. Das sind meine zwei, die wo wir uns decken. Salyun Yang und an seiner Seite Chik Nyang, sein Bruder, sein jüngerer Bruder, der ebenfalls, der, also ist nochmal der gleiche Spieler, nur ein bisschen besser offensiv. Und dann auf der 5 der italienische Wemby. Der italienische Wemby-Pair. Luigi Suigo, der ist jetzt auch gerade 16.
Ich wollte dich begeistern mit Donovan Klingen.
Ja, Donovan Klingen ist wirklich aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Aber ja, ich meine, wenn Donovan Klingen wirklich für Italien spielen würde, dann do it. Dann hätte ich den wahrscheinlich auch vor Luigi Suigo gesetzt, bei dem es noch einige große Fragezeichen gibt, aber der theoretisch schon fantastisch aussieht, hat alles, hat den Dreier, hat unglaubliche Länge, ist glaube ich 2,21 Meter, Shotblocking-Qualität, ist ein bisschen unbeweglich, nicht so beweglich, nicht so das Ballhandling wie Victor Wembanyama. Ich würde ihn eher mit Kristaps Porzingis vergleichen, aber das ist ja auch gar kein so schlechter Vergleich. Das wäre meine italienische Fünf. Und ich mag vor allen Dingen die Vorstellung von diesen beiden Niang-Brüdern auf dem Flügel, die beide so ein bisschen undersized sind für die 3 und die 4, aber das macht das.
Zwei Niangs und Dame Saar, ist einfach, da gibt es nichts, wo du hin, da gibt es keine freien Räume. Gefällt mir sehr gut. Ich habe noch als Abschluss deine Serbiens matchend noch eine kleine Überraschungsteam für dich mitgebracht.
Mhm.
Sie kommen etwas unerwartet, aber wenn alle anreisen, liebe ich auch diese Mannschaft sehr. Wir starten auf der 1. Daniel Kokara. Ja, 16 Jahre, spielt, ist jetzt gerade zu Paris Basket gewechselt. Mit 16. Hat bei der U19 WM in seinem Heimatland der Schweiz schon Basketball gespielt und für Furore gesorgt. Es ist ein kleiner Kreativkopf, der 5 Jahre erwachsener spielt, als er ist. Wie gesagt, wird jetzt wahrscheinlich mit 17, 18 schon Euroleague Bass spielen oder NBA Europe, was auch immer. Auf der 2 Keyshawn George von den Washington Wizards. 16, 5 und 5. Aktuell, er würde in der Nati, hat er schon agiert, mit der das U16-Turnier hat er schon gewonnen. Keyshawn. Auf der 3, Diane Nessa, Cleveland State, 2,5 Meter groß, Freak-Athlet, Scorer, macht 15 im Schnitt am College. Auf der 4, Yannick Niederhäuser von den Clippers, NBA-Spieler, Talent, 2,13 groß, lang, was auch immer. Und auf der 5, Clint Capella, mit 38, Veteran Leadership, come on, er müsste 5 Minuten spielen. Und damit haben wir 5-mal NBA-Talent auf Seiten der Schweiz mit bisschen europäischem Flair, mit Länge, mit 3-and-D-Elementen dabei. Aus dem Nichts die Schweiz sticht mal in so ein Halbfinale und er liegt dann knapp, was weiß ich, den Franzosen.
Ja, mag ich gerne, die Schweizer. Ich habe noch versucht, die Belgier zusammen zu basteln mit AJ Mitchell und Toumani Kamara, aber ich habe es nicht hinbekommen. Ich habe nicht genug gefunden, um eine ordentliche Starting Five draus zu machen. Aber die Schweizer, ich freue mich auf, also Clint Capella, wer ihn jetzt sieht, gerade, wie er so in der NBA unterwegs ist, der kann sich schwer vorstellen, dass er 2032...
Als Galionsfigur, einfach so als Stimmungsmann, wir müssen, irgendjemand wird sich da schon noch im Fünfter, wir werden schon im Zweifel auch im Fünften finden, er muss nicht 25 Minuten gehen, aber einfach so, schau mal, ein paar Picks setzen für Daniel Kokara, das muss er tun, das schafft er schon.
Geil. Fantastisches Segment. Es ist mal wieder zeitlich völlig ausgeartet. Wir wurden eigentlich von unserer Redaktion noch drum gebeten, dass wir doch was sagen zum Griechenland-Derby, Per. Hast du noch einen Take zum Griechenland-Derby? Olympiakos?
Natürlich habe ich einen Take zum Griechenland-Derby. Aber das Ding ist, selbst wenn ich jetzt sage Griechenland-Derby, jeder Hörer von uns hat genau den gleichen Gedanken. Es ist das Jahr von Athen. Es ist das Jahr, in dem beide Teams straucheln. Eine vielleicht jetzt wieder auf dem Aufsteigenast, ein die anderen auf dem anderen, Wert, Verletzung, was passiert? Es ist ein Pulverfass. Panna gerade den Pokal gewonnen wieder. In der griechischen Liga dominiert Olympiakos. Es könnte alles nicht näher dran sein. Und jetzt geht's um die Platzierung. Und also ein Derby in der regulären Saison mit mehr Brisanz, da kann ich mich nicht dran erinnern, Basti.
Nigel Hayes-Davis in seinem ersten Spiel in der Euroleague, 27 Punkte, 4 von 10 von der Dreierlinie. Gegen Paris, muss man auch sagen.
Bei einer Heimniederlage gegen Paris, muss man sagen.
Ja, bei einer Heimniederlage gegen Paris. Es war eine Leistung, ein Spiel, das wieder mal diese Saison von Panna perfekt einfängt, weil man so diese großen Stars, diese großen Namen hat, die dann am Ende keine Siege holen. Jetzt dann allerdings, du hast es schon gesagt, den Pokal gewonnen. Dort hat man Olympiakos abgestraft, zwischenzeitlich mit plus 20 geführt. Man hat sie auseinandergenommen. Olympiakos Piräus, ich verstehe diese Mannschaft vorne und hinten nicht. Alle meine Lieblingsstats, alles, was auf was ich so schaue, Net Rating, Assist-Rate, Turnover-Rate, alles, was so Indikatoren sind für wie gut wird dieses Team sein in den Playoffs, sehen überragend aus, sehen fantastisch aus. Dennoch schalte ich oft genug ein zu Olympiakos-Spielen im ersten Viertel. Es steht plus 16 für Olympiakos. Ich denke mir, okay, da brauche ich nicht mehr hinschauen. Ich gucke im dritten Viertel nochmal rein gegen irgendein Team aus der unteren Tabellenhälfte und plötzlich liegt Olympiakos mit 5 hinten. Ich habe das Gefühl, dieses Team spielt mit der Attitüde eines dreifachen Champions, obwohl sie keiner sind. Ich glaube, dass das mal wieder so einer dieser Momente ist für diese Bazookas-Truppe, um zu zeigen, hier sind wir, das sind wir, wir sind die bessere Mannschaft, und ich wäre sehr überrascht davon, wenn Olympiakos dieses Spiel nicht gewinnt und ihre volle Gewalt zeigt gegen Panna am Freitag.
Oh, schön, schön. Ich gehe mit dir. Es ist alle glücklich. Ich bin glücklich, ich freue mich aufs Spiel. Die Redaktion ist glücklich. Du wärst glücklich mit dem rot-weißen Sieg. Why not? Ich bin hier dafür.
Am Freitag ab 20 Uhr das Topspiel. Kostenlos für alle bei Magenta Sport.
Super. Kostenlos für alle, Basti. Das hauen wir raus, das Spiel.
Dieses Spiel.
Das ist krass. Okay, das ist wirklich,
ich glaube, mit Lukas Schönmüller. Ich bin
der Gatekeep Premium. Nicht, auch wenn ihr einen Account habt. Gatekeep nicht, erzählt euren Freunden und Freundinnen davon, dass dieses Spiel auch für alle anderen empfangbar ist.
Cool. Dann, haben wir diese Rutsche auch hier überstanden. 1:15. Es ist mal wieder ausgeartet, aber diese Gimmicks, die arten immer aus bei uns. Ich lieb's ja. Es war eine fantastische Idee, mit der ich viel zu viel Zeit verbracht habe. so wie immer. Per, wenn du nichts mehr hast.
Ich muss jetzt los, sagen, ich muss hier meine Kinder von der Skischule abholen.
Oh ja, okay. Dann mach das. Eile und dann nächste Woche du wieder mit Benny. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.